Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die Suche nach einem Impfstoff gegen das SARS-2-Coronavirus. Gute Nachrichten hören wir heute aus Mainz vom Biopharmaunternehmen BioNTech. Das hat zusammen mit dem US-Konzern Pfizer einen Impfstoff entwickelt, der zu einer verstärkten Bildung von sogenannten T-Zellen führt. T-Zellen, das sind Gedächtniszellen, die wichtig sind für einen langfristigen Immunschutz. Und die größere Meldung kam gestern, ein Impfstoffkandidat von der Uni Oxford. Der soll die wichtigen neutralisierenden Antikörper bilden, spezifische T-Zellen aktivieren und dazu noch verträglich sein. Wir sprechen im Podcast zum Update mit Professor Dr. Marilyn Addo, Infektiologin aus Hamburg. Die kennt ihr aus dem Fernsehen. Und wir fragen sie, wie viel Hoffnung wir in diesen Impfstoff stecken können.
Das war wirklich eine sehr große, auch elegant durchgeführte Studie. Und es sind halt doch sehr optimistisch stimmende Daten rausgekommen. Also es wurden gute neutralisierende Antikörperantworten, aber auch T-Zellantworten gefunden. Insofern würde ich schon sagen, es ist schon ein kleiner Durchbruch.
Außerdem beantworten wir die Frage, wie der Impfstoff jetzt bei uns Menschen eigentlich getestet wird. Johannes Döbbelt aus dem Update-Team hat sich heute mit einer TikTok-Challenge rund um Kühe beschäftigt.
Ja, da geht es darum, dass Menschen was ziemlich Bescheuertes machen, und zwar sich vor eine Herde von Kühen stellen, auf einer Alm zum Beispiel, irgendwo in den Alpen, und diese Kühe erschrecken. Und jetzt haben sich auf einem sogenannten Almengipfel mal einige Leute in Österreich zusammengesetzt und überlegt, was man dagegen tun kann.
Das hört ihr hier bei uns im Podcast zum Update, und wir wollen wissen, wie man einen ausgewachsenen Wal aus einem Fischernetz befreit. Ein Pottwal in der Nähe von Sizilien hat sich verfangen, wurde teils befreit, aber nicht ganz. Und weil das Tier 10 Meter lang ist und viele Tonnen wiegt, ist das gar nicht so ungefährlich. Aber es ist eben auch nicht ungefährlich für den Wal.
Der Wal kann nicht mehr jagen mit so viel Netz am Körper. Er kann gar nicht mehr die Geschwindigkeit aufbringen, um Kalmare, um Fische zu jagen. Das heißt, wenn man ihn wirklich nicht befreit, wird das Tier letztendlich verhungern.
Wir sprechen mit dem Direktor des Deutschen Meeresmuseums Stralsund. How to Walbefreiung. Hier im Podcast zum Update am 21. Juli 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Vielversprechend, das ist so ein Wort, das hören wir relativ oft im Zusammenhang mit der Medikamenten- und Impfstoffforschung gegen Covid-19 beziehungsweise das SARS-2-Coronavirus. Vielversprechend. Zum Start in diese Woche, da haben wir eine Meldung über einen Impfstoff von Forschenden der Universität in Oxford gesehen, und die klingt wirklich vielversprechend. Also dieser mögliche Impfstoff soll die wichtigen neutralisierenden Antikörper bilden, spezifische T-Zellen noch dazu aktivieren, und obendrauf soll er auch noch einigermaßen verträglich sein für uns Menschen. Wie viel Hoffnung können wir uns machen, dass dieser Impfstoff oder andere die Pandemie entscheidend eindämmen können? Sprechen wir drüber mit Marilyn Addo, Leiterin der Sektion Infektiologie der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Guten Abend, Frau Addo.
Guten Abend, Herr Günther.
Wie bewerten Sie die neuen Studienergebnisse aus Oxford? Ein kleiner Durchbruch?
Ja, auf jeden Fall. Wir bekommen ja also fast täglich jetzt neue Ergebnisse von den verschiedenen frühen Studien, die unterwegs sind. Aber das war wirklich eine sehr große, auch elegant durchgeführte Studie mit über 1000 Teilnehmern. Da wurde ja der Coronavirus-Impfstoff gegen einen schon zugelassenen Impfstoff als Kontrolle geprüft. Und es sind halt doch sehr optimistisch stimmende Daten rausgekommen. Also es wurden gute Antikörperantworten, gute neutralisierende Antikörperantworten, aber auch T-Zellantworten gefunden. Insofern würde ich sagen, es ist schon ein kleiner Durchbruch.
Der Impfstoff wird jetzt in Phase 3 getestet. Was heißt das? Was muss der Impfstoff da unter Beweis stellen?
Jetzt in der Phase 3 geht es tatsächlich um Wirksamkeit im Sinne von Schutz vor Infektion. Also das heißt, der oder diejenige, die geimpft ist, ist sie denn tatsächlich geschützt vor der Infektion? Das muss man natürlich dort machen, wo noch Infektionen vorkommen. In Deutschland haben wir ja erfreulicherweise ein sehr niedriges Infektionsgeschehen, aber deswegen werden diese Phase-3-Studien oft in Gegenden durchgeführt, zum Beispiel in Brasilien, in den USA, wo tatsächlich noch viele Infektionen sind. Und so kann man dann auch zeigen, diejenigen, die geimpft sind, haben weniger Infektionen als die, die nicht geimpft wurden. So wird es dann sein.
Das heißt, wenn Menschen geimpft wurden mit diesem Impfstoff, dann werden sie nicht direkt dem SARS-CoV-2-Virus ausgesetzt, sondern sie werden einfach wieder in die normale Welt entlassen, und dann wird geschaut, wie viele Leute haben sich dann angesteckt und wie viele nicht in Regionen wie Brasilien und USA.
Ganz genau. Es gibt dann natürlich noch einen anderen Ansatz, aber das ist in den jetzt geplanten Phase-3-Studien nicht verfolgt. Es gibt sozusagen, man nennt das ein Human Challenge Model, da gibt es auch in der WHO Diskussionen zu, ob es auch ethisch vertretbar wäre, quasi Menschen mit SARS-CoV-2 zu infizieren. Aber meines Wissens gibt es derzeit noch keine Studien, die zumindest publiziert wurden in dieser Art und Weise. Das Modell in Anführungszeichen müsste ja auch erstmal auf Sicherheit getestet werden. Und da sind ja viele Fragen, die sich darum bewegen. Also diese Phase-3-Studien, von denen wir jetzt reden, werden genauso durchgeführt. Man wird geimpft und dann guckt man, ob es dann nach einigen Monaten in den geimpften Gruppen weniger Infektionen, einfach im normalen Leben. Der Herbst und der Winter kommen ja jetzt, ob es da weniger Infektionen gibt.
Sie arbeiten auch mit Ihrem Team an einem Impfstoff. Wie wichtig ist es, dass ein Impfstoff gegen das neue Coronavirus mehrere Antworten des Immunsystems aktiviert, wie anscheinend in diesem Fall in Oxford?
Ja, also wir wissen ja noch gar nicht genau, was schützende Immunität im Grunde genommen gegen das Coronavirus heißt. Wir messen momentan auch in der natürlichen Infektion Antikörper, wir messen auch T-Zellen, auch diese werden generiert. Bei welche jetzt genau die Immunantwort sind, die dann schützen, wir wissen ja auch noch gar nicht, ob die Impfstoffe schützen, das sind so viele offene Fragen, aber wenn ein Impfstoff breite Immunantworten bilden kann und also quasi die beiden Arme des Immunsystems bespielen kann, dann weiß man, dass von anderen Viruserkrankungen das zuträglich sein kann oder gut sein kann für dessen Wirksamkeit. Das muss aber trotzdem noch gezeigt werden in Studien.
Sie haben es gerade schon erwähnt, wir haben zuletzt häufiger gehört, dass bei Menschen, die die Erkrankung schon durchgemacht haben, Wochen später trotzdem kaum noch oder keine Antikörper mehr nachgewiesen werden konnten. Muss uns das mit Blick auf die Impfstoffe eher Sorgen machen, dass wir möglicherweise trotz Impfung nur kurze Zeit immun sind?
Das muss man noch beobachten. Also ich würde jetzt zu diesem Zeitpunkt sagen, es ist kein Grund zur Sorge. Wir haben das beobachtet, dass halt bei milden Verläufen es entweder gar keine oder auch sehr transiente Immunantworten gibt. Das haben wir bei anderen Coronaviren, die milde Verläufe haben, auch schon so beobachtet. Das ist also keine jetzt ganz neue Beobachtung. Und das heißt auch nicht unbedingt, dass die, die keine Antikörper haben, nicht geschützt sind. Wir haben ja auch eben gehört, es gibt ja noch einen anderen Arm des Immunsystems. Vielleicht sind da Gedächtniszellen, die trotzdem einen Schutz bieten können vor Wiederansteckung, davon gehen wir eigentlich aus. Und es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel bei der Hepatitis B-Impfung gibt es Menschen, die reagieren nicht mit Antikörpern darauf und wir wissen, dass sie trotzdem geschützt sind. Also das muss man sicherlich noch sehr behutsam beobachten, bevor man das endgültig bewerten kann.
Ihre Einschätzung, wird es vielleicht in einem Jahr eher den einen Impfstoff für alle geben oder viele verschiedene?
Also es wird wahrscheinlich, also in meiner Einschätzung, irgendwo dazwischen liegen. Also es wird wahrscheinlich nicht so sein, one size fits all. Also es kann gut sein, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen vielleicht höhere Dosen oder andere Impfstoffprinzipien benötigen. Und dann ist es ja auch so, dass wir zum Beispiel ja auch für die Grippe mehrere Impfstoffe haben von verschiedenen Firmen. Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, weil wir ja auch die Kapazitäten brauchen. Wir brauchen ja Herstellungskapazitäten. Also ich gehe davon aus, dass es mehr als einen Impfstoff gibt, aber auch nicht 50.
Wo stehen wir in der Impfstoffforschung rund um das SARS-2-Coronavirus und wie viel Hoffnung macht ein möglicher Impfstoff der Universität Oxford? Haben wir im Update darüber gesprochen mit Marilyn Addo, Leiterin der Sektion Infektiologie der Uniklinik Hamburg-Eppendorf, die auch selber mit ihrem Team an Impfstoffen gegen das SARS-2-Virus forscht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Erwartungen per se habe ich keine mehr. Ich bin, wenn man so will, mit Deutschland ziemlich fertig. Ich habe Hoffnungen und ich habe Ängste. Ich halte meine Ängste für realistisch und meine Hoffnungen für naiv. Ich habe wahnsinnige Angst davor, dass es hier schon wieder um eine Art Einzelfall mit Einzeltäter gehen wird. Deswegen ist es so enorm wichtig, dass wir alle als Nebenkläger und Nebenklägerinnen aussagen.
Das sagt Christina Feist. Sie war in der Synagoge in Halle, als Stefan B. an Yom Kippur am 9. Oktober vergangenes Jahr versucht hat, in die Synagoge einzudringen und möglichst viele der betenden Jüdinnen und Juden zu töten. So der Vorwurf der Bundesanwaltschaft. Die Ermittler sagen, Stefan B. hätte, nachdem er in die Synagoge nicht reingekommen ist, eine Passantin vor der Synagoge getötet und einen Mann in einem Dönerimbiss auch getötet. Außerdem soll er auf seiner Flucht mehrere Menschen verletzt haben. Rund anderthalb Stunden nach Beginn der Tat, da konnte die Polizei ihn festnehmen. Und heute hat der Prozess gegen Stefan B. begonnen. Er muss sich verantworten wegen zweifachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes aus rassistischen und antisemitischen Gründen, wie der Generalbundesanwalt heute nochmal betont hat. in Magdeburg unser Korrespondent Niklas Ottersbach. Niklas, für die Nebenklägerinnen und Nebenkläger war das heute bestimmt ein emotionaler erster Prozesstag. Wie haben Sie den Prozessauftakt heute erlebt?
Ja, das war natürlich ein emotionaler Auftakt hier. Ich habe eben kurz nach Prozessende hier, nach dem ersten Verhandlungstag, noch mit Ismet Tekin sprechen können. Das ist der Imbissbetreiber an dem, das war ja der zweite Tatort am 9. Oktober. Und der war eigentlich ganz zufrieden. Der war deshalb zufrieden, weil die Richterin, die Vorsitzende Richterin, dem Angeklagten die Bühne nicht überlassen hat. Also der Angeklagte, das muss man wirklich sagen, das war wirklich ein Abgrund aus Rassismus, Antisemitismus, Menschenfeindlichkeit und wirklich völliger Empathielosigkeit. Der hat diesen 9. Oktober erklärt oder erläutert, kommentiert, wie jemand, der, ja, weiß nicht, gerade ein Ego-Shooter-Spiel kommentiert, wo das nächste Level nicht erreicht wurde. Und da hat eben die Richterin immer mal wieder Kontra gegeben. Und das kam auch bei den Nebenklägern gut an.
Das heißt, der mutmaßliche Täter Stefan B. ist da heute ja sehr selbstbewusst aufgetreten und hat seine Tat noch gefeiert. Verstehe ich das richtig?
Also so würde ich das nicht formulieren. Er wirkte erst auf mich ein bisschen verschüchtert. Er ist reingekommen, eher so reingestolpert. Und dann gab es ein Blitzlichtgewitter mehrere Minuten lang. Und dann hat er seinen blauen Mundschutz abgenommen und dann, ja, ist er langsam ins Reden gekommen. Er war sehr einsilbig, als es um seine Familienverhältnisse ging. Als die Richterin ihn gefragt hat, sind Sie ein einsamer Mensch? Da hat er gesagt, ja, das stimmt. Und hat sie gefragt, ja, wie fühlen Sie sich damit? Suboptimal. Also das hat sich dann geändert, als es um die Waffenbaupläne ging. Da hat man gemerkt, das ist sein Faible, das ist ein Waffennarr. Und dann ging es um seine Motive und das hat sich dann wirklich immer weiter gesteigert und ja, es war wirklich schwer zu ertragen teilweise, seinen Rassismus und seine Menschenfeindlichkeit. Was wir heute noch nicht erlebt haben, ist das Tatvideo, das sollte eigentlich heute gezeigt werden. Das wird dann wahrscheinlich morgen dran sein.
Er hat aber Teile der Tat damit jetzt auch heute schon gestanden.
Ja, er hat alles eingeräumt, das hat er ja auch schon im Vorfeld gesagt, aber er zeigt keine Reue. Er kommentiert das wie ja so eine Fehleranalyse nach einem schlecht gelaufenen Computerspiel. Also wirklich völlig losgelöst von allem. Da haben auch viele im Publikum wirklich teilweise die Köpfe geschüttelt und waren wirklich einfach, ja wirklich völlig konsterniert teilweise.
Niklas Ottersbach in Magdeburg, dort ist heute der Prozess zum Anschlag in Halle gestartet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie ist über 10 Meter lang, wiegt mehrere Tonnen und hat ein unschönes rotes Fischernetz an der Schwanzflosse. Eine Pottwalkuh vor der Küste Siziliens, Italien. Seit dem Wochenende versuchen Menschen der Küstenwache, das Tier zu befreien aus diesem Netz. Und bevor sie das Netz komplett entfernen konnten, ist der Pottwal abgetaucht und verschwunden und hat jetzt eben noch einiges an Netz um die Schwanzflosse hinten geknotet. Wie befreit man so ein großes Tier im Wasser? Darüber sprechen wir jetzt mit Harald Benke. Er ist Direktor des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund. Hallo, ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Was ist die größte Herausforderung bei so einer Befreiungsaktion?
Ja, man muss ganz vorsichtig rangehen. Diese Fluke, da ein Teil des Netzes ist ja auch um die Schwanzflosse gewickelt, hat eine enorme Kraft. Also beim größten Wal eine Kraft von mehr als 1000 PS, beim Pottwal immerhin noch 300 PS. Das heißt, wenn man da nicht aufpasst, kann der Wal einem ungewollt die Knochen brechen. Das heißt, man geht vorsichtig ran, am besten mit Pressluft-Tauchgeräten, weil man ja auch eine längere Zeit braucht, um diese sehr stabilen Netze loszuschneiden.
Wir haben überlegt, gibt es eine Möglichkeit, weil das Tier ja schon ein wenig auch aufgeregt gewirkt hat, gibt es eine Möglichkeit, das Tier zu betäuben für eine gewisse Zeit oder geht das gerade unter Wasser eben nicht, weil die müssen ja auch auftauchen, um zu atmen?
Nein, man kann Wale und Delfine überhaupt nicht betäuben, weil die willkürlich atmen. Das heißt, wenn Sie sie betäuben, ersticken die. Das heißt, sie holen keine Luft mehr. Und das ist ein Riesenproblem bei Walen. Außerdem könnte man das im Wasser auch nicht. Jetzt ist es von Walart und vielleicht auch von Individuum zu Individuum anders. Es gibt Berichte von Buckelwalen, die lassen fast alles mit sich machen. Die bleiben ganz ruhig. Diese Pottwale sind doch ein bisschen aufgeregter und sind dann doch ein bisschen ängstlicher als zum Beispiel so ein Buckelwal. Und dann wird es auch schwieriger beim Pottwal.
Das Tier hatte sich zuerst komplett im Netz verfangen. Das hing dann vom Kopf bis zur Schwanzflosse über den Wal drüber. Der vordere Teil, also rund um den Kopf, wurde entfernt. Die Walkuh ist jetzt abgetaucht. Wie schwer ist das, das Tier jetzt wiederzufinden?
Ja, das kann sein, dass Sie das Tier vielleicht gar nicht mehr wiederfinden, weil Wale können sehr große Strecken in kurzer Zeit zurücklegen. Es ist aber immer noch sehr gefährlich für den Wal, weil das, was noch an der Schwanzfluke dranhing, ist viel zu viel. Der Wal kann nicht mehr jagen mit so viel Netz am Körper. Er kann gar nicht mehr die Geschwindigkeit aufbringen, um Kalmare, um Fische zu jagen. Das heißt, wenn man ihn wirklich nicht befreit, wird das Tier letztendlich verhungern. Und damit hat er dann ein Schicksal zu erleiden, wie viele, viele, viele Wale auf der Welt. Nämlich das Verfangen in Netzen ist die größte Gefahr für Wale weltweit, nicht nur im Mittelmeer.
Und das war jetzt dann auch noch ein Netz, das eigentlich hier bei uns verboten ist, richtig?
Ja, das ist ein großes Problem. Die meisten Wale, aber auch Delfine und andere Meeressäugetiere verfangen sich in Netzen, die eigentlich verboten sind. Das sind Treibnetze, die zum Teil auch gar nicht mehr eingesetzt werden von den Fischern, aber jahrzehntelang weiterfangen. Es ist mal so, ein Netz fängt einen Wal, dann geht das Netz mit dem toten Wal unter, der Wal verwest, das Netz taucht wieder auf, fängt wieder einen Wal, geht wieder unter. Und so geht es Jahre bis Jahrzehnte, bis das Netz vielleicht mal rausgeholt wird.
Wie schlau ist denn so eine Waldame? Kann die sich jetzt gemerkt haben, dass da so ein paar komische Figuren um sie rumgeschwommen sind und den Kopf befreit haben und schwimmt jetzt eventuell nochmal hin zu irgendwelchen Schiffen und sagt, könnt ihr mir nochmal helfen?
Das kann durchaus passieren. Also man hat es bei Buckelwalen zum Beispiel häufig mitbekommen, dass Buckelwale mitbekommen, dass die Menschen denen was Gutes tun wollen. Und so sind die Wale teilweise ganz regungslos an der Wasseroberfläche liegen geblieben und haben alles erduldet, bis eben das Netz abgemacht wurde. Also wir haben es bei Walen mit hochintelligenten Tieren zu tun und es kann durchaus sein, dass sie dann verstanden haben, was man mit ihnen eigentlich machen will und durchaus vielleicht kommt die Walkuh wieder zurück und lässt sich befreien.
Dann drücken wir mal die Daumen. Harald Benke, Direktor des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Scare a Cow Challenge. Über die haben wir schon mal hier im Update gesprochen. Vor allem bei TikTok gingen diese Videos rum von Menschen, die vor einer Kuhherde einen bestimmten Tanz aufführen und damit die Kühe erschrecken. Schon seit Wochen warnen Almbauern und Bäuerinnen davor, das doch bitte nicht zu machen, denn so eine Kuh kann einen ja auch schwer verletzen oder sogar töten. Diese Challenges und was man dagegen tun kann, war eines der Themen heute in Wien bei einem sogenannten Almengipfel mit der österreichischen Landwirtschafts- und Tourismusministerin und verschiedenen Verbänden, die mit am Tisch saßen. Johannes Döbbelt aus dem Update-Team hat sich das Ganze für uns angeschaut. Johannes, also für alle, die von dieser Challenge noch nichts mitbekommen haben, erklär nochmal bitte, wie läuft das ab?
Also es gibt sich Videos davon auf TikTok, aber auch in anderen sozialen Medien. Meist sieht man einen Menschen, der sich vor eine Kuhherde oder auch vor eine einzelne Kuh stellt. Mal ist noch ein Zaun zwischen Mensch und Kühen, oft aber auch nicht. Da steht dann jemand direkt auf der Weide. Und dann startet immer der gleiche Song mit dem immer gleichen Tanz, nämlich dieser hier. Kulikitaka heißt der Song von Tonio Rosario und immer ab dieser Stelle im Song, wo es dann so schneller wird, haben wir ja gerade gehört, fangen die Leute dann ganz plötzlich an zu tanzen. Die meisten strecken die Arme nach oben in die Luft, wedeln so damit hin und her und laufen dann auch noch auf die Kühe zu. Naja, die Kühe erschrecken sich dann natürlich meist und laufen weg.
Aber es kann auch gefährlich werden.
Ja, es gibt immer wieder Fälle, wo Menschen von Kühen angegriffen werden. Auch erstmal jetzt ganz unabhängig von dieser TikTok-Challenge in Deutschland gab es im vergangenen Jahr mehr als 7000 Verletzungen und auch 9 Todesfälle durch Kühe. Das betrifft zum Beispiel die Bäuerinnen und Bauern, die mit den Tieren arbeiten, aber auch Wanderer, die den Kühen zu nahe kommen. Zum Teil sind das dann Mutterkühe mit einem Kalb, die besonders aggressiv werden können, weil die eben ihr Kalb verteidigen wollen. Und auf diese Gefahr hat auch der österreichische Bauer Georg Doppler hingewiesen in einem Video bei Instagram, wo er sich ziemlich aufregt über die Leute, die diese Challenge betreiben.
Jetzt einmal ernsthaft, da haben sich alle ins Hirn geschissen. Das sind Viecher, die verteidigen ihren Kälber, die verteidigen ihren Revier, die haben einen Instinkt. Die rennen über euch drüber, so schnell könnt ihr gar nicht schauen. Man schaltet wieder mal euer Hirn ein.
Also schaltet mal wieder euer Hirn ein, sagte Georg Doppler. Einen besonders tragischen Fall gab es übrigens 2014. Da war eine deutsche Wanderin in Tirol in Österreich mit ihrem Hund unterwegs und wohl da den Mutterkühen in der Herde zu nahe gekommen. Und die Wanderin ist dann gestorben beim Angriff der Herde. Solche Todesfälle sind zwar selten, aber es kann eben passieren.
Ist denn bei diesen TikTok-Challenges jetzt auch schon konkret was passiert?
Also ich habe zumindest noch keine Berichte drüber gefunden, aber eine TikTok-Userin schreibt neben ihr im Challenge-Video zum Beispiel, dass sie nach ihrer Erschreckaktion von einem Bullen aus der Herde gejagt wurde. Und Ende Juni gab es einen Fall in Immenstadt in Bayern. Da war jetzt zwar kein Kuh-Erschrecker in den Bergen unterwegs, aber ein Läufer, so ein Trail-Läufer, die so durch die Berge laufen, der ist offenbar nachts an einer Kuhherde vorbeigejoggt. Und die Herde hat sich dann so erschreckt, dass 18 Kühe in die Tiefe gestürzt sind, bis zu 300 Meter tief. Also auch das zeigt, wie schnell das passieren kann, wenn man Kühe jetzt unabsichtlich oder absichtlich erschreckt.
Was lässt sich denn dagegen tun, damit sowas nicht passiert?
Also die Vertreter und Vertreterinnen aus der österreichischen Politik und von verschiedenen Bauern- und Tourismusverbänden, die jetzt heute bei diesem Almgipfeltreffen dabei waren, die verurteilen das Kühe-Erschrecken natürlich und sie sagen, dass sie jetzt eine Informationsoffensive starten und aufklären wollen, wie sich Menschen auf den Almen verhalten sollten. Viele Infos zu diesen Verhaltensregeln, die gibt es auch schon online und auch vor Ort, sagt Thomas Wirnsberger vom Tourismusverband Großarl.
Natürlich die Information dann vor Ort in den Betrieben und auch an allen Ausgangspunkten aller Wanderwege sind die Tafeln angebracht. Also wer das nicht sieht, der will es schlichtweg nicht sehen.
Ja, und die es sehen, was lesen die da so? Was zählt da zum Beispiel dazu?
Also zum Beispiel soll man die Kühe nicht füttern, man soll sicheren Abstand halten, man soll besonders auf Mutterkühe achten, die ihre Kälber beschützen wollen. Kontakt mit Hunden soll man vermeiden, wenn man Hunde dabei hat, die auch an der kurzen Leine führen, die Wanderwege erst gar nicht verlassen, also auf den Wegen bleiben. Und wenn die Kühe auf einen zugehen, dann ruhig bleiben und denen nicht den Rücken zukehren und den Tieren dann möglichst ausweichen, wenn sie auf einen zukommen. Also eigentlich alles ganz logische Sachen. Im Netz findet man auch eine Liste mit insgesamt 10 verschiedenen Verhaltensregeln für Wanderer und andere Leute, die da in den Alpen unterwegs sind.
Die Kühe für ein paar Likes in den sozialen Medien zu erschrecken, ist auf jeden Fall keine gute Idee. Eigentlich hatte TikTok schon Anfang des Monats angekündigt, Videos mit der Scare a Cow Challenge konsequent löschen zu wollen, sind aber immer noch viele online.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Free Britney. Diesen Hashtag habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Befreit Popsängerin Britney Spears. Sie ist nämlich nicht wirklich frei. Seit ihrem Zusammenbruch, als sie sich hat eine Glatze machen lassen oder vielleicht sogar selber den Kopf kahl rasiert hat, Paparazzi attackiert hat, man ihr Alkohol- und Drogenkonsum nachgesagt hat, obwohl sie Kinder hat, Sorgerechtsstreit, psychische Probleme, Klinikaufenthalt und dann kam eben die Vormundschaft durch ihren Vater. Conservatorship heißt das in den USA. Seit 2008 darf Britney ziemlich vieles nicht mehr selbst entscheiden. Was mit ihrem Vermögen, also mit ihrem Geld passiert zum Beispiel. Sie darf nicht Auto fahren alleine, wählen, darf nicht selber entscheiden, wann sie ihre Kinder sehen darf und, und. Und nicht nur Fans sagen, es reicht. Hashtag Free Britney. Deutschlandfunk Nova Reporterin Ina Plodroch.
It's Britney, bitch. Ich finde, dass nur Britney, also das Phänomen Britney, ein sehr spezielles ist.
Das ist Paula Irmschler. Sie ist Popjournalistin. Sie hat einen Roman geschrieben, der heißt Superbusen. Und die Hauptfigur darin, die ist Fan von Britney Spears. Und das passt zu Paula Irmschler, weil die in ihrer Arbeit total gerne an den Pop der 90er erinnert. So richtig Fan von Britney Spears ist sie selbst nicht. Aber Britney, die gehört halt dazu, findet sie. Und die stellt außerdem dieses Klischee der Pop-Marionette dar, findet sie.
Also man meint, dass sie es personifiziert, wenn man so alles mit Projektionen laden muss bei ihr. Ne? Sie hat sich nie so selber irgendwie mal großartig reflektiert.
Keiner weiß so richtig, wer sie wirklich ist. Songwriter-Teams, die schreiben ihre Songs. Manager bestimmen, wen sie als Popfigur gerade verkörpern soll. Ja, und Fans, die können eigentlich nur interpretieren und sich ausmalen, wer dieser Mensch denn eigentlich ist und wie es diesem Menschen denn so geht. So wie jetzt wieder. Die alten Free Britney-Aufrufe, die wurden zuerst 2019 wieder aufgewärmt, inklusive Petition. Und jetzt gerade auch wieder.
I've been seeing all the stuff about the Free Britney movement and I feel compelled to say something about this now.
Ihr ehemaliger Fotograf Andrew Gallery, der liest auf TikTok einen handgeschriebenen Brief von Britney Spears vor. Der ist aus dem Jahr 2009 und er konnte den vorher nicht vorlesen, sagt er, weil er vertraglich gebunden war. Aber jetzt will er zeigen, seine Freundin, die sei mundtot gemacht worden und jetzt sollen es endlich alle erfahren. Weshalb jetzt natürlich die Free Britney-Gemeinschaft wieder eifrig spekuliert.
Die Leute analysieren so jeden ihrer Postings. Also sie kann eigentlich gar nichts mehr richtig machen momentan.
Baby, can you see
I'm calling. Manches ist aber auch eigenartig. Ein Fan postet: Britney, wenn du Hilfe brauchst, dann zieh auf deinem nächsten Foto ein gelbes T-Shirt an. Und dann postet sie tatsächlich das hier.
Mein Florist überraschte mich mit einem Blumenstrauß mit so viel bunten Farben. Ich war so aufgeregt, dass ich mein gelbes Lieblingstop anzog und es mit euch teilen wollte.
In einem weiteren Posting betont sie, dass ihre Augen nicht gefotoshoppt seien. Und das sehen die Fans wieder als Hinweis, sich die Augen doch mal genauer anzusehen. Und siehe da, sie lesen Call 911, also ruft den Notruf. Aber ehrlich, ich sehe da gar nichts.
Also es geht ja ein bisschen zu Verschwörungstheorien.
Fans scheinen sich also total sicher zu sein, dass sie Britney ganz dringend befreien müssen. Dabei hatten mehrere US-Medien in den letzten 2 Jahren gezeigt, darunter auch die New York Times, dass sie keinerlei Hinweise aus dem Umfeld finden konnten, dass Britney Spears in einer Art Gefangenschaft lebt.
Ich finde es auch total schwierig, da so intensiv drüber zu reden, als würde man die Person kennen, ne? Und dann irgendwie so rumzudiagnostizieren. Deswegen sehe ich dieses Free Britney-Ding auch eher kritisch.
Denn um Britney geht's dabei ja eigentlich nicht. Vielleicht wäre es besser, meint Paula Irmschler.
Wenn man das auf eine andere Ebene hieven würde, nämlich über dieses System der Vormundschaft in den USA.
Was tatsächlich verglichen mit Deutschland ziemlich restriktiv ist. Denn Britney Spears darf kaum noch eigene Entscheidungen treffen, die volljährige Menschen normalerweise treffen dürfen.
In Deutschland wird der Begriff Vormundschaft seit ca. 20 Jahren für Volljährige überhaupt nicht mehr verwendet.
Und letztlich gibt es diese Vormundschaft auch gar nicht mehr für Volljährige, sagt der Notar Tim Starke. Das heißt dann in Deutschland rechtliche Betreuung. Die kann ein Gericht anordnen, muss aber dabei immer prüfen, für welche Lebensbereiche Menschen denn nicht mehr in der Lage sind, Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Deshalb ist diese Betreuung in Deutschland häufig nur auf Vermögensangelegenheiten oder gesundheitliche Bereiche bezogen.
Also eine vollständige Entmündigung, wie es sie früher gab und wie sie nach meiner Kenntnis auch in den Vereinigten Staaten noch möglich ist und möglicherweise auch bei Britney Spears angeordnet worden ist, die gibt es in Deutschland so nicht mehr.
Dass Britney Spears in den letzten 12 Jahren vollständig entmündigt wurde, aber gleichzeitig in Fernsehshows auftritt, Alben veröffentlicht oder sogar getourt ist, das ist schon irgendwie eigenartig. Aber dass Fans jeden Post von ihr auf geheime Zeichen untersuchen, das ist noch eigenartiger. Und das zeigt letztlich, findet Paula Irmschler, wie Fans sich ihr Idol zu eigen machen.
Also es ist so, als wollten die Leute selbst eigentlich die Illusion auch wieder haben, was ja Teil des Problems ist, dass immer an dieser Illusion dieses Menschen gearbeitet wird. Und die wollen diese Illusion auch. Sie wollen nur, dass sie irgendwie besser und glücklicher dabei aussieht. Und das ist irgendwie auch nicht so richtig.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.